Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Der Silberrücken hat gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu Lachsbrunch 54. Heute wieder in der Standardbesetzung mit Nefeli Cavouras und mir, Anselm Neft. Hello!
Herzlich willkommen.
Auch zu Hause an den Endgeräten. Nefeli, wie geht's dir?
Ich freue mich über die Bücher, die wir mitgebracht haben. Und ich starte schon mal direkt mit einem aktuellen Buch. Und zwar, eigentlich kennen wir ihn alle, Ocean Wong. Ocean Wong, der vor ein paar Jahren schon sein großes, krasses Debüt hatte. Auf Erden sind wir kurz grandios, hat jetzt einen neuen Roman. Der Kaiser der Freude, auf Englisch den besseren Titel The Emperor of Gladness, erschien bei Penguin Press und in Deutschland erschien bei Hansa, übersetzt von Nikolai Stingel und Anne-Christine Mittag. Dieses 500 Seiten kurzes Buch, 500, schildert die Geschichte von Hai. Hai ist 19 Jahre alt und wir sind im Jahr 2009 und zu Beginn der Geschichte möchte eigentlich seinem Leben ein Ende setzen. Also er steht in der Brücke, möchte sich suizidieren. Und warum es dazu gekommen ist, erfährt man im Laufe des Buches nach und nach. Er war abhängig von Pillen und Pulvern. Er hat sein Studium in New York abgebrochen. Er hat einen Freund verloren. Und er hat seine Mutter angelogen. Er hat seiner Mutter eigentlich im Grunde ein besseres Leben versprochen. Und er könnte die Wahrheit aufdecken, tut es nicht, möchte sich suizidieren und wird in letzter Sekunde quasi gerettet von Krasina. Das ist eine ältere Dame, die ihm einfach anbietet, bei ihr zu wohnen, was praktisch ist, weil sie eh Unterstützung braucht. Und dann beginnt ein neues Leben bei ihm, also bei ihr im Grunde. Er fängt an, bei einem Fastfood-Restaurant zu arbeiten, wo auch sein Cousin Sony arbeitet. Und so meandert das, dass man einfach so ein paar Menschen aus East Gladness und vor allem Hai kennenlernt. Und ja, mehr möchte ich vielleicht an der Stelle nicht erzählen. Mhm. Und jetzt möchte ich dich fragen. Du hast ja auf Erden, sind wir kurz grandios, glaube ich, nicht gelesen.
Zur Hälfte habe ich das gelesen.
Du hast es zur Hälfte gelesen und diesen Roman hast du jetzt zur Gänze gelesen.
Den habe ich zur Gänze gelesen.
Und wie hat er dir gefallen?
Vorher die Frage zurück, die immer kommt.
Ja.
Warum hast du ihn ausgewählt?
Ja. Ich habe das ausgewählt, stimmt. Das ist eine sehr gute Frage, Entschuldigung. In der letzten Podcast-Folge mit Till Reether haben Till Reether und ich ganz kurz über Ocean Wong geredet.
Ja.
Weil Till Reether hat mich gefragt, weil ich gemeint habe, ich mag manchmal auch traurige Bücher, die trotzdem, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber wir haben über traurige...
Trotzdem tröstend sind.
Genau. Mhm. Und dann fiel mir auf Erden sind wir kurz grandios ein, weil ich das vor ein paar Jahren wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe und mir das diese Stimmung gegeben hat, an die ich mich aber, ich erinnere mich heute nicht mehr an das Buch selber so gut, aber an diese Stimmung.
Ja.
Und dann dachte ich nach der Podcast-Folge, stimmt, eigentlich gibt's ja auch diesen neuen Roman. Mhm. Ich hätte mal Bock zu gucken, ob mich dieser Schreibstil von Ocean Wong immer noch anspricht. Und es gab auch ein Interview mit ihm in der New York Times, was so in der Literaturbubble weit gestreut worden ist. Und was ich mir auch angeguckt habe, wo ich dachte, eigentlich ist das grundsätzlich auch interessant, wie er ja selber ja wirklich einen Klassenaufstieg hatte. Und ja wirklich aber auch quasi alles durchgemacht hat, also von Drogenabhängigkeit bis selber eben bei einer älteren Dame auch gelebt und sie gepflegt, eigene Mutter auch gepflegt und so. Und ich dachte, das ist eigentlich jemand, der auch wirklich was zu sagen hat und das vielleicht auch auf 500 Seiten macht. Deswegen habe ich den Roman ausgewählt.
Also im Diskriminierungsquartett sticht da noch Edouard Louis aus. Edouard Louis ist auch schwul. Edouard Louis kommt auch aus der Arbeiterklasse, aber Edouard Louis ist nicht von einer anderen Ethnie in ein anderes Land eingewandert.
Das stimmt.
In jungen Jahren. Ne?
Das stimmt.
Hat Ocean Wong hat das magische Dreieck, das magische intersektionale Dreieck komplett drauf. Nicht schlecht.
Absolut.
Ich habe damals, weil das in aller Munde war, auf Erden sind wir kurz grandios, mir von einem Freund geliehen, zur Hälfte gelesen, dann so ein bisschen das Interesse verloren. Und als er mal da war und sagte, kann ich es wieder mitnehmen, meinte ich ja, ohne zu gestehen, dass ich es nicht zu Ende gelesen hatte, weil mich das Buch ein bisschen genervt hat mit so einer Art von Kitsch, die schon echte Sachen beschreibt, echte Trauer, echte Gefühle, aber die immer so einpackt, dass es so gefällig ist. Und irgendwann hatte ich so ein bisschen das Interesse verloren, da mir auch dieser der Aufhänger nicht gefallen hat, einen Brief an die Mutter zu schreiben. Also dieses, ja, liebe Mutter, du kannst das jetzt eigentlich gar nicht lesen. Also es richtet sich eigentlich an den Leser, ne? Der Ich-Erzähler schreibt über Bande an den Leser über sein Leben bei dieser Mutter. Und das ist so, das fand ich so alles so ein bisschen sehr gemacht. Und trotz der lyrischen Qualitäten, die das auf jeden Fall hatte, das habe ich damals auch schon so gesehen, und der interessanten Geschichte, die dahinter steckt, war das nicht so ganz meine Tasse Tee. Mit dem neuen Buch bin ich viel besser klargekommen.
Mhm.
Das habe ich sehr gerne gelesen. Ich habe mich immer darauf gefreut, das zu lesen. Und das ist so ein richtiger Schmöker. Also ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die dieses Buch lieben werden. Ich kann das also hier schon mal recht stark empfehlen. Und warum ich das besser fand, war, das war für mich viel erzählerischer als das Auf Erden sind wir kurz grandios. Es war nicht ganz so sprachverliebt, also er reduziert hier sich ein bisschen. Er hat tolle Naturbilder, Beschreibungen von Seelenzuständen, starke Metaphern. Also so, der Dichter in ihm ist auch in diesem Buch zu entdecken. Gerade am Anfang merkt man das ganz stark bei so einer. Ja, das erste Kapitel ist nur die Beschreibung dieses Ortes mit dem Telling Name East Gladness, also East of Eden, jenseits der Freude, jenseits der Gladness ist man hier. Ein trostloses kleines Kaff in Connecticut, wo Hai als Einwanderersohn lebt und wie Nefeli ja schon gesagt hat, pillensüchtig ist. Das ist diese Opioidkrise, die da ja, ich glaube so ab 1969 so langsam in die 1996 so langsam in die Puschen kam. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Und du hast ja gesagt, dass er seine Mutter belügt, und das finde ich auch recht plausibel und aufregend, weil diese Mutter ist total traurig, dass er in New York das Studium abgebrochen hat. Er hat es abgebrochen, weil er sich nicht mehr konzentrieren konnte, nachdem sein Freund und Geliebter Noah an einer Überdosis gestorben ist in der alten Heimat. Da kam er einfach in New York überhaupt nicht mehr klar, kann man sich auch gut vorstellen. Auch gerade so ein Bildungsaufstieg ist sowieso schon emotional vermutlich sehr anstrengend, weil die ganzen Verhaltensweisen und Sprachcodes nicht eingeübt sind, die man dann da um sich herum erlebt bei den meisten Leuten. Und dann bricht er halt das Studium ab, kehrt wieder zurück, nimmt zu viel Drogen und erzählt dann seiner Mutter irgendwann im Überschwang mit einer Pille zu viel drin, ne, diese Opioide, die können halt auch ziemlich gelöst machen.
Ja.
Erzählt seiner Mutter, dass er einen Studienplatz in Boston bekommen hat für Medizin. Und diese Lüge zieht er auch konsequent durch und haut dann ab.
Und das Krasse an der Stelle finde ich, wie toll die Mutter erzählt ist, weil sie dann also absolut toll ist, ich wiederhole mich, weil sie auch am Anfang dann auch so sagt, bist du dir sicher, dass es stimmt? Ich möchte jetzt nicht, dass du irgendwie denkst, du müsstest dich jetzt um mich kümmern, du musst auch nichts machen, womit du dich nicht wohlfühlst, und willst du das auch überhaupt machen und so. Also sie gibt ihm eigentlich am Anfang auch schon fast wie Möglichkeiten, von wegen, dass er zurückweichen könnte, aber er verstrickt sich immer weiter und sie macht ihm dann so ganz rührend noch so Reisbällchen dann für die Fahrt steht extra früh morgens auf, um die vorzubereiten, und ist so voller Vorfreude und sagt dann auch immer, ich will dich auch gar nicht stören beim Lernen. Also sie lässt ihm alle Freiräume, und also das hat mich richtig gerührt beim Lesen und auch wirklich auch mit am unangenehmsten berührt im Ganzen.
Sehr unangenehm, ja.
Also so, weil er auch so lieblich auch am Telefon immer zu ihr auch ist. Und die sind ja in der gleichen Stadt.
Ja.
Also er ist ja gar nicht weit weg.
Nee, er ist nicht weit weg. Und klar, jedes Gespräch mit dieser Mutter ist natürlich emotional total aufreibend für uns als Leser, weil wir ja die ganze Wahrheit kennen und dann die Mutter erleben, die sie nicht kennt.
Und sich so freut.
Und uns fragen, wie kommt der Junge da raus aus der Nummer?
Ne? Ja.
Ja. Na, was mir vor allen Dingen gut gefallen hat bei dem Buch, war die Beschreibung des Arbeitslebens. Also diese ganze Truppe, die arbeiten da in so einem Fastfood-Restaurant, das heißt Home Market. Und die bieten so eine Art, ja, typisch amerikanisches Thanksgiving-Essen an mit, nicht Truthahn, sondern eher gegrillte Hähnchen und so Hackbraten, Kartoffelpüree mit Bratensoße. Und grüne Bohnen, also so Hausmannskost, die aber eigentlich in so Containern geliefert und dann da irgendwo aufgewärmt und dann dahin geklatscht wird. Aber es soll so eine urig authentische Mama hat für dich gekocht Atmosphäre verströmen. Und in diesem Restaurant arbeitet halt so ein ganzer Haufen sehr unterschiedlicher und sehr sympathisch gezeichneter Menschen. Und immer wenn es in diesem Restaurant gespielt hat, war ich total glücklich. Ich hätte ewig Zeit mit denen da verbringen können. Ich habe selber lange in so einer Spülküche gearbeitet, also erst als Kellner. Dann hat man mich nach 3 Tagen vom Kellnerjob abgezogen wegen persönlicher Uneignung und mich in die Küche verfrachtet, wo ich dann entweder die Beläge für die Pizzen zurechtgeschnibbelt oder halt Sachen abgewaschen habe. Und das halt auch wirklich lang, also über mehrere Semesterferien hinweg immer wieder. Und da waren wir auch so ein Team und so eine Schicksalsgemeinschaft von 2 Schwarzen, die abwechselnd am Pizzaofen standen und einer Frau, die die Steaks geklopft hat, ein alkoholkranker, cholerischer Koch, wirklich wie aus dem Bilderbuch und dann noch so ein dürrer Junge, der irgendwie ein bisschen schepp im Kopf war, aber irgendwie die arbeiten konnte wie ein Tier. Keine Ahnung. Und an diese Schicksalsgemeinschaft musste ich dann auch wieder denken. Und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, weil man in so einem, oder weil ich das erlebt habe, so in diesem Arbeitskontext, dass ich da nicht irgendwie diese Persona Anselm Neft war, die ich selber in Zusammenarbeit mit anderen so und mit meinen Eltern im Laufe der Jahrzehnte so konstruiert habe, sondern ich war irgendwie jemand Neues nochmal. Ich konnte da einfach so reinkommen und es ging nur darum, wie gut oder schlecht ich arbeite, wie freundlich ich bin, wie loyal ich bin, welchen Humor ich habe. Und alles andere, was vorher und danach sein würde, war egal. Und das ist so eine Parallelwelt, die aber sehr intensiv ist und wie so eine Ersatzfamilie. Und das wird hier toll beschrieben und das hat mir total gefallen.
Gerade auch dieses Vorher-Nachher spielt ja auch eben beim Hauptcharakter Hai so eine große Rolle. Also am Anfang, als er dann diesen Job kriegt, also er muss sich dann richtig bewerben und spricht dann mit BJ, die ja die Geschäftsführerin ist und auch Wrestlerin.
Big Jean. So eine große, vermutlich lesbische Frau, deren große Leidenschaft das Wrestling ist. Sie ganz möchte so eine Karriere da machen.
Also richtig
cool. Und komponiert auch Songs dafür, so Einlaufmusiken.
Genau, und ist ganz stolz, irgendwie diesen Laden zu leiten. Und ich lese auch gleich mal eine Schnelle daraus vor, weil ich sie auch einen tollen Charakter finde. Und als er dann den Job kriegt am Anfang, kann er das gar nicht glauben, weil es für ihn wirklich so ein Moment ist, wo er alles hinter sich lassen kann und kurz jemand sein kann, der keine Vergangenheit hat. Und das wird auch am Anfang, finde ich, auch toll erzählt. Und was mir an diesem Food-Restaurant-Sequenzen auch gut gefällt, ist diese ganze Körperlichkeit. Mhm. Also du riechst richtig das Parfum der anderen Leute, du siehst die Handgriffe. Es gibt auch später eine tolle Passage, finde ich, wo auch so ein bisschen erzählt wird, dieses, was kann ich für dich tun? Mhm. Was für ein toller Satz das eigentlich ist.
Das sagt der sogenannte, mit dem Spitznamen Ruski, immer am Drive-In-Schalter. Ne? Jemand fährt vorne, ja, was kann ich für sich tun oder für sie tun? Ne?
Genau, und dass einfach mit sowas wie einer Fast-Food-Kette kurz einem einfachen Menschen geholfen werden kann im Grunde.
Ja,
und
dass das auch ein wichtiger Dienst am Sozialwesen ist sozusagen. Ne? Ja, klar.
Und überhaupt geht dieser Roman ganz viel um, so von einer weiteren Brille entfernt, um Sozialdienst oder einfach um Akte der Fürsorge. Also auch wie Hai sich eben zu Hause um diese Krasina kümmert und eigentlich ja nicht so, also er hat was davon, aber er macht das auch wirklich aus dem eigenen Wunsch heraus. Er ist auch gerne für sie da. Sie ist ja auch dement und er hat so eine ganz eigene Art und Weise auch mit ihr umzugehen und hat was sehr Fürsorgliches und das macht wiederum, also ich habe irgendwann drüber nachgedacht. Ich hatte irgendwann beim Lesen so ein Stocken, dass ich dachte, wir sind jetzt ganz schön weit weggekommen von jemandem, der sich eigentlich suizidieren wollte. Und irgendwie habe ich dann beim Lesen gemerkt, ah, okay, er kriegt gerade im Grunde einen neuen Lebensgeist, ich hasse das Wort Lebensgeist, aber trotzdem einen neuen Lebensgeist dadurch, dass er anderen helfen kann und sich nützlich fühlt. Also dadurch, dass er irgendwie für Krasina da sein kann, dass er gebraucht wird, dass er diese Routine hat mit dem Fastfood-Restaurant, hat er plötzlich einen Lebenssinn und so diese Hoffnung des Suizids verschwindet.
Die Hoffnung des Suizids, schön gesagt.
Ja,
ich fand das eigentlich jetzt nicht unplausibel. Klar, so ein bisschen ist das jetzt relativ weit hergeholt. Ein junger Mann steht oben auf der Brücke an so einem regnerischen Abend und will sich da ins Wasser schmeißen und hinten in so einer Gegend, wo fast kein Haus mehr richtig bewohnt ist, sondern nur so Bruchbuden stehen, wie man das aus Filmen über die USA kennt oder auch aus der Realität, wenn man da an bestimmten Orten gewesen ist. da taucht noch so eine ältere Frau auf, ich glaube, die ist 81, kommt aus Litauen, ist traumatisiert von den Ereignissen des Krieges, sowohl von der Wehrmacht als auch von der Roten Armee. Das haben ja viele Leute so in den baltischen Staaten erlebt, dass sie erst unter Hitler gelitten, dann unter Stalin gelitten haben. Und die, deren Mann ist tot und die, ja, die ist dement, wenn man das so nennen will, wobei das halt auch in so Schüben geht. Und manchmal denkt man, die forciert das auch ein bisschen, wenn ihr was zu viel wird, dass sie in so eine, ich verstehe gar nichts mehr oder ich gehe in eine Parallelrealität oder ich bin jetzt wieder 17 Jahre alt, Sache geht. Schwer zu sagen. Ich finde es aber plausibel, dass er in dem Moment, wo sie ihn sieht, das dann nicht schafft, da runter zu springen, weil er die nicht enttäuschen will, die Frau. Und als er dann bei ihr ist und irgendwie eine Sympathie zwischen den beiden sehr schnell entsteht, ja, genau wie du sagst, dann gebraucht wird und von diesem Menschen überhaupt nicht assoziiert wird mit all dem, was er bisher erlebt hat und was er ist. Und das ist natürlich dann auch befreiend. Und genauso ist es dann mit diesem Job in dem Home Market. Da ist einfach eine neue Truppe.
Ja.
Bis auf seinen Cousin, der da komischerweise auch arbeitet. Der ist 2 Jahre jünger, dieser Sony, der ist 17 und wird als Autist beschrieben. Auch da bin ich mir mit der Diagnose nicht so sicher. Es ist aber auch egal. Mhm. Der ist so ein bisschen monothematisch, nerdig unterwegs mit dem Thema mit dem Thema Bürgerkrieg, um es genau zu sagen. Ne? Und da genau genommen mit der Schlacht von Gettysburg 1863, ne, wo die Konföderierten von der Union vernichtend geschlagen worden sind. Das war die entscheidende Schlacht, wo dann die Nordstaaten gewonnen haben, die Sklaverei dann recht bald abgeschafft wurde und so weiter und so fort. Und da ist er total drin. Mhm. Und das Thema Krieg ist sowieso ein wiederkehrendes. Ne? Sei es jetzt durch die Grazina, die darunter leidet, sei es durch einen Irakkriegsveteranen, mit dem der Hai eine Affäre hat, die nur mal kurz thematisiert wird. Das spielt keine große Rolle. Auch das Homosexuellsein ist immer nur so zart angedeutet von ihm. Ne?
Anders als in seinem Erstlingswerk. Ja,
es spielt nicht so eine dominierende Rolle. Es ist eher wie so ein Hintergrundrauschen. Ja. Und klar, der Hai ist empathisch, zartfühlend, eher introvertiert, würde ich sagen. Ne?
Aber auch humorvoll, finde ich.
Aber auch humorvoll. Und halt schwer suchtkrank. Ne? Ja, also der schmeißt sich permanent diese Opioide, von denen man auch sehr schnell abhängig werden kann, weil die die Hirnchemie ordentlich verändern. Und wenn du sie dann nicht mehr nimmst, dann geht's dir richtig schlecht. Und das ist natürlich auch ein Hilfsmittel, wenn du unter Depressionen leidest, was er vermutlich auch tut. Ne? Und das wurde halt so schlimm in den USA, also da sind bestimmt über 100.000 Leute dran gestorben an der Überdosis und viel, viel mehr Leute ins Elend geraten, weil die Familie Sackler die tolle Idee hatte, Oxycontin in diese Tabletten zu tun und zu sagen, das ist ein harmloser Wirkstoff. In Wirklichkeit ist das so das Heroin des kleinen Mannes, das ballert voll rein. Und die haben es geschafft, mit ganz viel Schmiergeldern so viele Ärzte wie möglich in den USA dazu zu bringen, das als harmlose Schmerzmittel unter die Bevölkerung zu bringen. Und ja, dann das ist verschreibungspflichtig und dann sind die Leute halt, weil sich das vielleicht nicht mehr leisten und nicht mehr verschreiben lassen konnten, auf andere Opioide, illegale umgestiegen und so. Aber es ist eine Riesenschweinerei. Das Buch Imperium der Schmerzen von, wie heißt der, Patrick Redden Keefe, das ist auch bei Hansa erschienen. Das beschreibt diese ganze total wütend machende Geschichte sehr gut. Mhm. Und das spielt hier auch eine große Rolle. Fand ich auch relativ plausibel. Ich kann jetzt nicht alles im Einzelnen authentifizieren oder sagen, wie echt das ist. Auch wie glaubwürdig jetzt die Grazina zum Beispiel gezeichnet ist. Und hier kommt jetzt auch meine Kritik so. Bei den letzten 70 Seiten des Buchs wurde es dann wieder kitschig wie in dem Grandiosbuch. Als sie dann so eine Art Roadtrip machen, alle zusammen, da kam ich mir vor wie so eine Hollywood-Tragikomödie. Und da wird's auch sprachlich nochmal, da dreht er nochmal ein bisschen weiter auf. Mhm. Und da, das hat für mich den großen Nachteil, dass ich dadurch das Ganze von vorher auch so ein bisschen in Frage stelle und mich frage, war das nicht die ganze Zeit auch schon so ein bisschen mit Streichermusik unterlegt? Dieses, die amerikanische Arbeiterklasse hält zusammen Epos hier. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich bis dahin, also 430 Seiten lang, gesagt habe, kaufe ich dem ab, nehme ich hin und ist, manchmal reden die Leute so, wie ich es ihnen nicht abkaufe, zu reflektiert, zu mitfühlend, zu vernünftig. Aber es ist okay. Und wenn ich an meine Zeiten mit, ja, sagen wir mal, Menschen, die irgendwie suchtkrank waren oder weniger Perspektiven, Ressourcen oder auch nicht so intellektuelle Fähigkeiten hatten, denke, dann sage ich, das hier ist eine Romantisierung davon, die sehr viel Sympathie erweckt und total schön ist zu lesen und ganz viel Hoffnung eigentlich auch verbreitet bei aller Trauer. In der Realität ist es halt einfach noch viel nerviger, aus meiner Sicht. Mhm. Also weil diese Charakterfehler der Menschen, also die kommen hier ziemlich gut weg, würde ich sagen. Ne, die sind, klar, es wird immer so gezeigt, ja, die trinkt dauernd Alkohol und die spinnt hier und da rum und der hat so seine Macke, aber es sind alles total liebenswerte Macken.
Es gibt keine unsympathischen Charaktere.
Gar nicht. Oder die strengen einen auch nicht mal so richtig an. Ne? Und da würde ich sagen, so aus der Realität kann ich das nicht bestätigen. Was ich bestätigen kann, ist, dass Moral und Mitmenschlichkeit durch die Klassen relativ gleich verteilt sind oder vielleicht bei den unteren Klassen sogar weiter ausgeprägt sind, als wenn man zu irgendwelchen Millionären kommt, die dann so ein bisschen den Bezug zur Wirklichkeit da verloren haben. Aber das Potenzial an, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, an mit seinen psychischen, unreflektierten Macken rumzunerven, ist halt auch enorm. Und das zeichnet der Roman schon weich. Was aber auch dazu führt, dass es viel mehr Leute lesen können. Ne, man könnte da eine Serie draus machen und das wäre einfach ein großer Hit. Ja. Das sind alles liebenswerte Charaktere und das ist alles letzten Endes eine Welt, wo man eigentlich gern sogar drin wäre. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, ist das nicht vielleicht schon fast der Sympathie oder des warmherzig romantischen zu viel, wenn man als irgendwie Mittelschichtstyp denkt, ach, da in dem Homemarket arbeiten, das wär's doch.
Naja, jein, also ich meine, das löst er ja auch zwischendurch oder auch am letzten Ende ja auch ein bisschen auf, dass es wirkt ja einfach wie so eine Kurzaufnahme, wo alles okay ist und wo man aber auch weiß, es ist auf Zeit, solche Läden sind ja eben ja keine Familienbetriebe, sondern ja gehören zu Großkonzernen, denen dann letztendlich die Mitarbeiter auch egal sind und also das wird dann schon enttarnt. Was ich glaube, was schon ein bisschen der Sinn bei diesem Roman war, war vielleicht ein bisschen aufzuzeigen, dass in diesen, ich sag's mal, unteren Klassen, auch wenn ich das auch blöd finde zu sagen, das Gemeinschaftsgefühl vielleicht ein anderes ist oder so dieses, wir sitzen zusammen in einem Boot und deswegen.
Und bestenfalls sehen sie das auch so und unterstützen sich.
Genau, unterstützen aber sich.
Muss nicht so sein.
Muss nicht so sein. Natürlich hat man dann auch einfach seine eigene Not und gerade Menschen mit eigener großen Not müssen auch egoistisch handeln und dieses egoistische Handeln kommt hier wenig vor, gibt aber auch immer wieder so kleine Konfliktsachen, wo auch natürlich auch zum Beispiel Hai überlegen muss, hilft er jetzt zum Beispiel seinem Cousin oder hilft er oder bleibt er Krasina treu? Also solche Sachen gibt's ja auch immer, wo die eigene Moral ja auch getestet wird, was ich ein bisschen too much finde. Meine Kritik, also ich habe das Buch, vielleicht um da jetzt mal den Bogen zurückzumachen. Am Anfang war ich tierisch genervt und war kurz davor, dir zu schreiben, ob wir nicht vielleicht doch ein anderes Buch nehmen wollen, weil ich kurz dachte, ich halte das keine 500 Seiten aus, weil ich momentan sowieso ein bisschen angestrengt bin, aber die Sprache am Anfang, also
da hat das übertrieben für dich, ja?
Da hat das absolut übertrieben. Ich lese mal ganz kurz ein Beispiel vor. Sieh nur, wie die nachts über von starren, geschwärzten Birken jäh zerbersten, wenn die ersten Funken der Dämmerung deren Schnäbel berühren, wie die letzten Grillen durch Nebel singen, der auf Weiden mit dem beißenden Geruch von frisch ausgebrachten Dung liegt. Im August sind die Bahngleise so heiß, dass einem der Gummi an den Schuhsohlen schmelzen würde, ginge man länger als eine Minute darauf entlang.
Ja, muss und man in der Stimmung
sein. Man muss dafür in der Stimmung sein und ich habe gemerkt, dass es.
Aber schlecht geschrieben ist das nicht. Also
nein, aber es war. Ich finde, es ist nicht schlecht geschrieben, das meine ich gar nicht, aber es strengte mich an zu lesen, weil ich dachte, ich muss überhaupt ich muss mich wahnsinnig konzentrieren bei diesen sehr ausgebreiteten Bildern überhaupt Raum in meinem Kopf zu geben, weil ich es trotzdem nicht klar finde.
Ja. Es kommen noch keine Menschen vor und dann ist es einfach die Landschaft und dann ist es einfach so Sprache und das ist für viele Leute ein bisschen abschreckend, der Einstieg vielleicht. Ne?
Absolut.
Weil es nicht als Story direkt beginnt.
Und auch nicht mit der Figur.
Als Prosagedicht, kann
man sagen. Genau, als Prosagedicht. Mhm. Also es wird eine Atmosphäre aufgemacht und dann aber, wenn es anfängt, um die Figuren zu gehen und um Heil zu gehen, dann bin ich gerne wirklich gerne dabei und ich habe auch den Effekt wie du gehabt, dass ich mich auch immer aufs Weiterlesen gefreut habe. Ich habe heute früh nachgedacht über meine Beziehung zu dicken Büchern. Und ich habe festgestellt, zum Beispiel das Buch von Jon Fosse,
Melancholie, das sind auch einfach 500 Seiten.
Das fand ich toll, weil in den 500 Seiten eigentlich wenig passiert ist. Und ich habe festgestellt, dicke Bücher ja, aber nicht, wenn sie überfrachtet sind.
Ah, okay.
Das Buch von Ocean Wong sind 500 Seiten, es braucht die 500 Seiten, aber ich behaupte, es braucht nicht alle Themen.
Ah ja, über das Thema Themen wollte ich mit dir auch reden und ich wollte dich fragen, was für Themen du in dem Buch identifizierst und welche davon für dich wichtig sind und welche vielleicht nicht so.
Ja, es gibt
aber
nicht,
es sind ein paar,
es
ne?
Es sind viele Themen und ich verstehe auch, also gefühlt wollte Ocean Wong jedem Charakter noch eine eigene Geschichte irgendwie dazugeben, was ja total toll ist, weil es dadurch ein ganzes, er schafft wirklich ein ganzes Universum, wo du das Gefühl hast, hinter jeder Tür ist wirklich noch eine ganze Welt und alle Charaktere werden auch irgendwie nicht gleichberechtigt behandelt, aber auch trotzdem alle wertschätzend gesehen und irgendwie ist das was sehr Menschenfreundliches im Schreiben.
Ja, würde ich auch sagen,
aber trotzdem hatte ich gemerkt, dass ich beim Lesen so eine gewisse Müdigkeit irgendwann kriege, dass ich denke, es reicht jetzt auch ein bisschen mit.
Das hatte ich bei dem ersten Buch von ihm viel stärker, komischerweise, obwohl das viel kürzer ist.
Ich müsste das jetzt nochmal lesen. Ich weiß noch, dass ich damals einfach die Atmosphäre und ich glaube, das war auch so dieses Menschen in ihrer Traurigkeit sehen und ich glaube, es war aber auch diese Beziehung zu der Mutter, die mich ganz doll gerührt hat, die mich auch in diesem Roman gerührt hat. Also dieser, der Sohn von einer Frau zu sein, die alles versucht hat, für die Familie irgendwie gut zu machen und aber niemals die Klasse wechseln wird, niemals mehr was anderes machen wird.
Und die ganze Hoffnung ist, dass dem Sohn es mal besser geht und sie auf ihn stolz sein kann. Sie sagt ja auch einmal ganz stolz ihren Nachbarinnen und so, dass ihr Sohn jetzt Medizin in Manhattan, in Boston studiert. Und das bricht einem ja auch das Herz.
Das bricht mir das Herz.
Ja.
dann gibt's ja noch andere Themen. Und die Themen, also spätestens als dann anfing, dass die Mutter von seinem Cousin, also seine Tante, im Knast ist und der jetzt auch noch geholfen werden muss, dann bin ich irgendwann ausgestiegen.
Okay.
Also einfach, weil ich dann dachte, ich verstehe, dass gezeigt werden soll, was für Schicksale die alle Menschen in die, also da haben.
Ja, das ist auch nicht so an den Haaren herbeigezogen. Nee,
aber es macht nicht, dass ich abstumpfe, aber dass ich
das Interesse am Gesamten ein bisschen verliere. Dann ist halt noch die Demenz und die Kriegserinnerungen von Grazina, die Pflege alter Leute, die Beziehung zu ihrer Familie, die sehr unsympathisch gezeichnet wird. Dann ist das Thema Andersartigkeit durch Leute, die, sagen wir mal, entweder Demenz haben oder an einer Form von Autismus leiden oder Asperger-Syndrom, die queer sind, die suchtkrank sind, die sich ihr Leben zurechtlügen müssen, um es überhaupt ertragen zu können. Ich denke mal, sowas wie Geschichten erfinden und Selbstbetrug ist ein wichtiges Thema. Die Auswirkungen von Krieg und Traumata und
über mehrere Generationen,
Armut.
Ja. Ekel vor eigenen Familienangehörigen, weil die nicht so sind, wie sie sein sollten. Also gerade bei, also Krasinas Familie wird auch nochmal beleuchtet mit dem Sohn, der nicht zu seiner Mutter hält im Grunde.
Ja, der sich auch da voll rausgearbeitet hat aus dieser litauischen Einwandererfamilie mit Kriegsverletzungen im Herzen und mit wenig finanziellem Startkapital sozusagen. Ne?
Harte Arbeit,
Armut oder die einfachen Leute. Ich finde, das ist eine Liebeserklärung an die einfachen Leute in den USA. Mhm. Einfache Leute ist vielleicht auch ein komischer Begriff. Man könnte auch sagen normale Leute. Denn für mich ist das eigentlich so, dass wie viele Menschen auf der Welt leben. Also nicht nur in den USA, sondern überhaupt. Und ein bisschen störe ich mich manchmal an so Formulierungen in Rezensionen. Also auch zum Beispiel, das war jetzt ein anderes Buch, ein anderes Thema, hat jemand so von gescheitertem Leben und so geschrieben. Und ich denke, ja, wann scheitert denn Leben oder wann glückt es? Ich meine, wir sterben alle und dann ist es eh Schicht. Mhm. Und es besteht ja aus ganz vielen Momenten, die mal gelingen und mal scheitern. Und jemand hat für NDR eine Rezension geschrieben, da stand, ja, das Buch hier, das handelt von Menschen, die es nicht schaffen, erzählt dieser fulminante Roman. Menschen, die von den Überforderungen des Lebens in die Knie gezwungen werden. Und ich denke, hä? Was heißt, also die es nicht schaffen? Die Menschen darin schaffen es eigentlich alle.
Die schaffen super viel.
Und die schaffen total viel. Ja. Und ich habe auch nochmal gedacht, hier, Friedrich Merz, hör mal zu, dass die ärmeren Leute oft viel mehr arbeiten als die Millionäre oder gar Milliardäre und das auch einfach müssen und trotzdem noch eine gewisse soziale Kompetenz aufbringen und nicht zu riesen Arschlöchern werden. Mhm. Nehmt das mal, ihr Deutschland muss mehr arbeiten, Work-Life-Balance war gestern Apologeten. Mir wäre es vielleicht lieber, wenn Friedrich Merz weniger arbeiten würde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber an solche Sachen denkt man natürlich, wenn man das liest. Ja, das sind einfach, ich meine, welcher Mensch ist nicht verletzt oder welcher Mensch hat nicht Probleme? Die Probleme werden halt nur nochmal deutlich größer, wenn du aus was für Gründen auch immer beruflich von Mindestlohn leben musst.
Ich möchte
und da auch dich in so, wie soll man das sagen, in Zusammenhänge begeben musst, wo du auch ja schnell gefeuert werden kannst und dieser Stress so groß ist und so abhängig bist. Ja.
Der letzte Satz in dem Buch ist, weiche, einfache Menschen, die nur einmal leben.
Genau. Die werden allerdings da verglichen mit den Schweinen aus dem Schlachthof.
Genau, das wollte ich kurz.
Weglassen. Naja, das ist ja auch harte Arbeit,
das
die da
ist
gemacht
auch harte
wird. Aber
Arbeit.
Wolltest du nicht noch eine andere Stelle vorlesen?
Ja, ich wollte, das war ja gar keine Stelle, die ich gelesen
das
habe.
Das stimmt, das war ein Satz.
Das war ein Satz, weil wir das ja gerade einfach hatten mit, sind das einfache Menschen? Und Ocean Vuong sagt über seine Menschen selber, dass es einfache Menschen im Grunde sind.
Okay.
Aber ich sag nur mal ganz kurz, ich habe heute mir ein paar Interviews noch mit ihm durchgelesen, auch einen tollen Podcast mit ihm gehört von der Podcast heißt Life Examined, danke. Und da hat er in dem Podcast gesprochen und erzählt, dass er, um den Roman zu schreiben, also ganz vieles in dem Roman hat autobiografische Züge, das ist aber vielleicht eigentlich gar nicht so relevant, aber dadurch, also man merkt zum Beispiel, dass er selber in Fastfood-Ketten auch gearbeitet hat und so. Also
mich hat das oft überzeugt. So.
Ja.
Jetzt nicht jede einzelne Figurensituation, aber so die Kulissen und so.
Die Kulissen
die Leute,
sind überzeugend. Ja. Und er hat sich aber ein bisschen gefragt, wie seine Romanfigur aus dem ersten Roman einen Roman schreiben würde.
Ja.
Und hat daraus diesen Roman geschrieben.
Ah, ja, der Hai hat ja auch schriftstellerische Ambitionen, der liest gerne sagt auch immer, er möchte eigentlich mal einen Roman schreiben, macht das dann aber nicht, ist so ein verhinderter Autor.
Ja.
Und das habe ich auch gedacht, dass das Buch natürlich damit spielt, mit der Idee, dass das dann sein Lebensbericht oder sein Bericht aus seiner wild bewegten Jugend so ist, ne?
Ja, und irgendwie fand ich das gut. Okay, ich lese jetzt was über BJ vor.
Ja. Big Jean, das ist die Geschäftsführerin von dem Home Market, von dieser Filiale.
Und da kommt nämlich mein Lieblings zwei Sätze vor.
Ja.
Denn wenn Leute hier hereinkommen und ich spreche von diesem konkreten Laden, Speicheltröpfchen sprühten aus ihrem Mund, als sie das sagte, und Hai war zu schüchtern, ihnen auszuweichen, dann landen sie geradewegs in Thanksgiving. Nur, dass es hier keine verkorksten Verwandten gibt, keinen ekligen, vertrockneten Truthahn, kein Kochen, Begießen oder Zerlegen. Was sage ich? Noch nicht einmal die beschissene Deko und die schimmeligen Kürbisse und keinen von diesen bescheuerten Spitzkörben mit grundlos Kürbis drin. Hier geht es um Hausmannskost. Und wisst ihr was? Sogar Dennis, das einige Leute unverschämterweise als gehobenes Restaurant bezeichnet, hat eine gottverdammte Mikrowelle. Habt ihr in diesem Betrieb jemals eine Mikrowelle gesehen? Sie wartete, bis Hai sich umgeblickt hatte. Dann zog sie sich die Hose ein Stück höher und holte dramatisch Luft. Ruski, rief sie dem weißen Jungen mit dem Nasenring zu. Hast du hier drin jemals eine Mikrowelle gesehen? Ich glaube nicht. Was wir Amerika geben, ist der Geschmack der Feiertage ohne das Generve der Feiertage. Wenn Leute hier reinkommen, vermitteln wir ihnen ein Gefühl von zu Hause. Und sie wissen noch nicht mal, dass sie das kriegen, bis sie zum Beispiel in das hier reinbeißen. Sie schöpfte einen Löffel Mac and Cheese und ließ sie in den Behälter zurückplatschen. Dann tat sie das gleiche mit Sweet Potato Pie. Seht ihr das? Seht ihr, dass unser Pie die leicht angebrannten Marshmallows obendrauf hat, genau wie ihre Grandma ihn immer gemacht hat? Bloß hat sie das nicht. Eine Ader an BJs Schläfe pulsierte wild. Was sag ich? Vielleicht haben sie ja noch nicht mal eine Grandma. Aber ihr könnt drauf wetten, dass sie ihr Gesicht vor sich sehen, sobald sie ein Bissen von diesem Pie im Mund haben. Maureen zeigte eine grünliche Pampe, die in einem Behälter abkühlte. Mein Lieblingsgericht ist der Rahmspinat. Und weißt du warum? Sie sah Hai mit hochgezogenen Augenbrauen an. weil er nicht nach Gemüse schmeckt, sondern nach Essen. Das ist mein Lieblings... Da habe ich so laut gelacht.
Ja, da ist ja auch was dran.
Und bei aller Traurigkeit, die dieser Roman hat, hat er echt irgendwie sehr humoristische Stellen, die nie menschenunfreundlich sind, sondern einfach irgendwie, ja, Menschen in ihrer Passion zeigen und sei es einfach nur sowas Simples. Mhm. Das, also, hat mir...
Wie hieß denn nochmal dieses Buch von Mariana Lecki? Was man von hier aus sehen
ja.
kann. Das ist ja auch so eine Gemeinschaft von recht angezählten, versehrten Leuten. Geht's auch viel um Tod und die Verlust und Vergänglichkeit und die Verletzungen, die Menschen rumtragen. Und die sind aber auch so ganz liebevoll, schrullig gezeichnet. Das ist schon ein anderer Stil hier, auch eine andere Stilhöhe. Aber es ist ein ähnliches Programm, Menschen mit Schwierigkeiten, die auch oft schwierige Menschen sind, ja, so liebevoll zu zeichnen, dass man total Lust bekommt, mit denen ganz viel Zeit zu verbringen.
Ja, ja,
das ist. Ich lese auch noch eine Stelle vor, ja. Um mal ein bisschen zu zeigen, dass die gerade im letzten Teil dann so, also auf den letzten 70, 80 Seiten, dann die Dialoge und die gesamte Stimmung so ein bisschen ins, ja, auch mit Absicht vielleicht ins wirklich surreale, ja, kitschig ist auch nur ein zu krasses Wort, sehr gefühlige und nicht mehr so ganz realistisch auf jeden Fall kippen. Hai packte Sonys Schultern, als stünde er am Steuerrad eines Schiffs. Die Leute haben bloß Angst, dass die anderen auf sie herabschauen, sie verurteilen und so. Angst, dass jemand ihren hirnrissigen Fake-Panzer durchschauen könnte, den sie ihr ganzes Leben lang um sich hochgezogen haben. Und wofür? Um die beschissene Ruhe zu kriegen, während ein Haufen Leute, die einen für Gott halten, in einen Kugelhagel marschiert. Da geht's um General Lee und die Gettysburg-Schlacht. Siehst du das nicht? Wir erzählen uns alle irgendeine Geschichte. Sonst könnten wir es doch gar nicht ertragen, am Leben zu bleiben und uns abzurackern, bis wir unter der Erde sind, wie Grandma, wie dein Dad, wie... Hai sog an seiner blutigen Lippe. In echt sind doch die meisten von uns fertig, innerlich kaputt, jeder. Kaputt ist der Normalzustand. Mann ist kaputt und normal, verstehst du? Er versuchte, die Wirkung seiner Worte an Sonys Gesicht abzulesen, unsicher, ob er überhaupt selbst glaubte, was er da sagte. Warum eigentlich kam es ihm, immer wenn er etwas Wichtiges sagte, vor, als würden ihm die Worte eingegeben aus dem Pool sämtlicher je gesehener schlechter Filme am Grund seines Schädels. Gerade noch mal die Kurve gekriegt, Herr Wong. Ne? Ja. Okay, ich denke, damit...
Ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass Ocean Wong tatsächlich nach Deutschland kommt.
Ja, stimmt. Im September.
Genau, er liest am 14. September in Berlin und am 16. September in Hamburg im Literaturhaus.
Ja.
Und ich glaube,
da sehen wir uns.
So schnell wird man ihn wahrscheinlich nicht mehr auf einer Deutschlandtour sehen. Und ich glaube, es lohnt sich, weil gerade auch so in so Podcasts und Gesprächen, ich finde, der hat eine wahnsinnig gute Art zu sprechen. Und also ich habe jetzt diese Sachen über ihn gerne mir angehört und fast lieber als das Buch zu lesen. Heute sogar.
Ja, also ich denke, das ist auf jeden Charakter. Fall ein ganz toller Mensch. Das sage ich, weil ich die Fotos von ihm alle so stark finde. Er sieht immer gut aus irgendwie. Und
ja, sehr stilvoll auf jeden Fall.
Stilvoll, ja, feinfühlig. Und ich glaube, der bringt ein bisschen die Romantik in die Literatur und gleichzeitig eben das Wissen um die sogenannte Arbeiterklasse und die weichen, einfachen Leute, die nur einmal leben. Und das ist natürlich ein großes Geschenk.
Ja, ne?
Zusammen mit der queeren Geschichte und der Einwanderungsgeschichte, da kann der aus den Vollen schöpfen. So, ne?
Ja.
Gut.
Lesetipp.
Ja, ist ein schöner Schmöker, auch so... Jetzt ist zwar noch ein bisschen früh dafür, aber Weihnachten, das sich dann unter den Weihnachtsbaum oder auf den Gabentisch zu legen und dann über die vielleicht sogar verschneiten Feiertage darin zu schmökern, das ist richtig gut, denke ich.
Stimmt, das ist eine gute Vorstellung.
Etwas anderes ist das Buch, das ich jetzt mitgebracht habe. Es ist Tokyo Sympathy Tower, heißt das, also der Mitleidsturm in Tokio oder von Tokio, geschrieben von Ri Kudan. 2024 in Japan, auch auf Japanisch erschienen und 2025 dann bei Hoffmann und Campe, übersetzt von keiner geringeren als Ursula Gräfe, die wohl die bekannteste Übersetzerin aus dem Japanischen ins Deutsche ist. Und dieses Buch ist dünn, hat nur 160 Seiten, handelt von der 37-jährigen Architektin Sara Makina, eine Japanerin, die schon sehr erfolgreich ist und die jetzt den Zuschlag bekommen hat mit ihrem Vorschlag für diesen Tokyo Sympathy Tower, der dem Roman seinen Titel gibt. Das soll ein 71 Stockwerke hohes Gefängnis werden, mitten in Tokio, das mit allem Komfort und allen Annehmlichkeiten ausgestattet ist, weil nach dem Glücksforscher Maseki Seto sollen diese Menschen nicht mehr als Kriminelle, sondern als unglückliche Menschen, als Homo miserabilis gesehen werden, die unser Mitleid und nicht die Strafe verdienen und die, wo ein neuer Blick auf Kriminalität entstehen soll. Im Prinzip ist das auch ein bisschen die Verbindung zum Ocean Wong Roman, dass man sagen kann, ja, auch hier werden Leute vielleicht kriminell aus Gründen, die eine Überforderung darstellen, schwere Umstände, Armut, psychische Krankheiten führen halt dazu, dass manche Menschen dann eben Gesetze übertreten müssen oder sich nicht anders zu helfen wissen. Das ist natürlich eine umstrittene Theorie in diesem Roman, aber dieser Turm soll gebaut werden. Der Architektin ist eigentlich jetzt erstmal egal, was der für eine Funktion hat. Sie will halt einfach ein super Bauwerk neben das riesige Nationalsportstadion bauen, das da in im Stadtteil Shinjuku liegt. Das ist ein relativ zentraler Stadtteil über Shibuya gelegen. Shibuya kennt man wegen diesem Shibuya Crossing, da wo immer die ganzen Leute rüberlaufen. Da hat man schon Fotos von gesehen. Eigentlich sollte dieses Tokyo Nationalstadion von Zaha Hadid gebaut werden. Das ist eine Architektin, die real existiert. Dieses Stadion ist aber nicht gebaut worden, weil der Plan gestoppt wurde. Es hat dann ein anderer Vorschlag schließlich sich durchgesetzt, auch aus Kostengründen. Aber Rikudan schreibt es in ihrem Roman so, als ob ja, das Stadion so gebaut worden wäre, wie Hadid es sich vorgestellt hat. Das sieht aus meiner Sicht aus wie eine große Vulva. Mhm. Und ist schon sehr beeindruckend. Und dieser Tokyo Sympathy Tower, der dann auch gebaut wird in dem Roman, den es natürlich in der Realität nicht gibt, ist eigentlich wie so ein großer Phallus, der dann einen Kilometer Luftlinie entfernt da steht. Einer der, wie soll man sagen, Späße dieses dünnen, aber komplexen Buches, das Sara Makina heißt, also Machina, Deus Ex Machina, die Maschine, vielleicht auch kein Zufall. Und dann ist es auch noch so, dass sie mit einer KI darüber spricht, was ist denn jetzt mit dem Turm, seiner Namensgebung und der Weltanschauung zu tun hat, dass Kriminelle so gut behandelt werden sollen, dass man sie eigentlich belohnt dafür, dass es ihnen so schlecht ging, anstatt sich dafür zu bestrafen, dass sie was Schlechtes getan haben. Da sieht man schon so die Themen des Romans. Architektur als etwas, was das menschliche Leben und die Psyche stark beeinflusst. Der Blick auf Menschen, der sie natürlich stark beeinflusst und schließlich auch noch die Sprache, die man verwendet, weil das Menschen auch beeinflusst. Also die Dinge, ja, mit deren Hilfe Soziologie erklären kann, warum Gesellschaften und Individuen so sind, wie sie sind. Ne? Man sagt, es gibt ja auch so Sprüche wie Gefängnisse sind aus den Ziegeln des Gesetzes gebaut und Bordelle aus den Ziegeln der Religion und ne, das hat William Blake, glaube ich, mal gesagt. Also das eine immer eine Reaktion auf das andere ist und Menschen geprägt werden. An diesem etwas verworrenen, an dieser etwas verworrenen Zusammenfassung von mir merkt man schon, das ist kein ganz einfaches Buch. Ich habe es ausgewählt, weil ich die Themen KI in der Auswirkungen auf menschliche Sprache und menschliche Ideologie als Auswirkung auf KI interessant fand und einfach mit dir mal auch über das Thema, ja, wird sogenannte künstliche Intelligenz in Zukunft Literatur stark prägen, sprechen wollte. Anhand dieses Büchleins wollte ich das tun. Und nun frage ich dich, liebe Nefeli, wie hat dir das Buch gefallen?
Ich habe mich total auf das Buch gefreut. Weil ich, bevor das Buch mir zugeschickt worden ist, erstmal, weil ich die Autorin nicht kannte, erstmal so ein bisschen recherchiert habe und dann eben gesehen habe, dass sie diesen wahnsinnig renommierten Akutagawa-Preis bekommen hat, was ja mit der größte japanische Preis ist und bei der Preisverleihung aber für einen Aufreger gesorgt hat, weil sie nämlich dort auch erzählt hat, dass ungefähr 5% des Romans mit KI geschrieben worden sind. Also KI spielt ja eine große Rolle im Roman und das war dann eben dann so eine Debatte, die sie ausgelöst hat von wegen, darf man das und darf man damit auch einen Roman, also einen Preis gewinnen und so. Und dann dachte ich, ja, interessant, ich bin jetzt mal gespannt, das zu lesen. Und war am Anfang total drin, weil ich diese Architektin cool finde, weil sie eine abgebrühte Art hat, die sehr direkt ist. Also sie hat so eine direkte Art, auch auf sich selber zu gucken. Auch innerhalb den ersten Seiten wird so fast nebenbei erzählt, dass sie eine Vergewaltigung erlebt hat. Und das wird auch dann irgendwie sehr sachlich und nicht wirklich emotional erzählt. Mhm. Also sowieso ihr Zugang, der Zugang zu ihrer Emotionalität ist, finde ich, ein relativ spannender, weil er nicht eindeutig ist. Und da war mein Interesse erstmal stark und dann irgendwann war ich komplett verloren. Ich sag, wie es ist.
Ja.
Ich habe das Buch gelesen und musste immer wieder zurückblättern und ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, habe ich gerade irgendwas verpasst? Wo ist hier nochmal gerade der Faden? Mit wem spricht sie gerade nochmal? Also so wirklich so ganz zentrale Handlungssachen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht
lag es an Folgendem.
Ja.
Bisschen vor der Hälfte des Buches wechselt die Erzählperspektive, ist aber auch ein Ich-Erzähler. Aber jetzt ist es Takuto und nicht mehr die Architektin.
Aha, siehst du, sogar das ist
Das mir, hast du nicht gemerkt.
Das habe ich nicht gemerkt.
Ja gut, dann muss das ja total verwirrend sein.
Es war mega verwirrend.
Ja, jetzt musst du es wohl nochmal lesen. Oh. Ja, sie hat so einen, das ist so ein 22-Jähriger, der in der Boutique arbeitet und den findet sie so schön und deswegen spricht sie ihn an und die daten sich und die haben dann eine Affäre und treffen sich bei ihr im Hotel und im Prinzip läuft das so ab, dass sie vielleicht miteinander schlafen und dann sie eine Flasche Wein trinkt oder zwei und ihn voll labert und er schläft dann zwischendurch ein, weil er müde ist.
Ja.
Und er überlegt aber, wie so eine Biografie von dieser Frau aussehen müsste. Und man kann sich auch vorstellen, dass das ganze Buch das ist, was er später schreibt.
Ah.
Und deswegen switcht das mittendrin ziemlich ansatzlos. Und das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend.
Ja.
Weil es auch wieder eine Ich-Erzählung ist, in seine Perspektive, wie er sie von außen beschreibt. Und dann kommt ja noch der dritte Teil. Außerdem bekommen wir dann Auszüge wie in einem Essay aus diesem Glücksforschungsbuch von dem Seto.
Genau, das kommt auch noch mit rein.
Da wird so ein bisschen die Ideologie oder die Weltanschauung mit diesen Homo Miserabilis erklärt.
Ja, das fand ich doch interessant.
Und dann kommt noch das Porträt, das ein amerikanischer Journalist namens Max Klein über sie schreibt. Der versucht, sich dieser komplexen Persönlichkeit von ihr anzunähern und das Gefühl hat, er scheitert da. Dabei finde ich das eigentlich ganz gut, was er so schreibt. Aber es wird so getan, als sei das ein drittklassiger Journalist. Das habe ich auch gar nicht so ganz verstanden.
Aber der kommt auch ganz komisch merkwürdig rüber.
Ja, der ist so, der ist so ein bisschen wie eine Parodie auf so einen Boomer-Typen, der noch so die ganzen alten diskriminierenden Worte auch mal benutzt oder der so jungen Japanerinnen da irgendwie nachstellt, mit denen dann auch Affären hat. Und der so schwitzt und so körperlich ist und noch so ein Mann alten Schlages fasst. Natürlich eigentlich gar nicht so alt, ne? Aber halt so diese, der repräsentiert noch eine etwas ältere Umgehensweise mit Realität und Sprache, während die Machina schon eine etwas einen größeren Sensor im Kopf hat. Und der Takuto hat eigentlich diesen Zensor schon gar nicht mehr, ist aber automatisch so sehr politisch korrekt, würde ich sagen. Und das Political Correctness ist, glaube ich, ein großes Thema hier, nämlich wie der Versuch, mit Sprache das Bewusstsein zu verändern, vergleichbar ist mit Architektur, die durch räumliche Einflüsse auf den Menschen auch das Soziale verändern will, ne? Und an beidem ist ja was dran. Also Sprache wirkt auf die Gesellschaft ein, Architektur wirkt auf die Gesellschaft ein, aber natürlich wirkt auch die Gesellschaft auf die Sprache ein. Und bei der KI ist es auch wieder so, die wirkt auf die Gesellschaft ein, aber auch die Gesellschaft auf die KI, weil die KI, die hier spricht, die ist ja auch nicht ganz vorurteilsfrei oder repräsentiert ja auch eine Weltanschauung, weil die ja letzten Endes durch Algorithmen gemacht ist, die Menschen vorher festgelegt haben, nach bestimmten Welt- und Menschenbildern. Mhm. Und das ist natürlich eine komplexe Thematik. Ja,
ja, es ist, also wie gesagt, ich konnte gar nicht sagen, woran das liegt. Ich hatte immer gedacht, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht mit mir, dass ich nicht...
Wie so ein verschobenes Gefühl.
Ja, und ich fand's, und das aber, nachdem ich eigentlich am Anfang total hooked war, weil ich die
Hauptfigur so mochte.
Die Hauptfigur so mochte und die Themen eigentlich spannend fand und wirklich dachte, cool. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt nur mit ganz vielen Gedanken irgendwie konfrontiert, aber ich kann die nicht zuordnen. Mhm. Und das macht mich kirre beim Lesen, wenn ich das Gefühl habe, Gedanken verlieren irgendwie in ihren Kontext und ich soll jetzt einfach irgendwelche philosophischen Ansätzen folgen, ohne zu wissen, wo sie emotional verankert sind. Oder ich brauche ja für einen Roman eine Geschichte dahinter und ich konnte der Geschichte nicht mehr folgen.
Du bist einfach auch ein People-Typ, ne? Also ja, das war ja schon beim Ocean Wong so, als er im ersten Kapitel nur diesen Ort beschreibt.
Schrecklich
das
für mich.
Fandest du jetzt auch nicht so spannend, ne? So, wo ist das Human Interest?
Ja, ja, ja.
Und hier jetzt bei dem Buch, wo das dann nachher so ins Essayistische, Philosophische kippt, sagst du auch so, hey, wenn ich ein Sachbuch lesen will, melde ich mich schon.
Ja, genau. Dann lese ich halt ein Sachbuch. Und ich lese auch gerne Sachbücher. Aber wir machen ja hier keine Literaturkritik, sondern wir machen ja ein Literaturgespräch darüber, wie wir lesen.
Ja, ja.
Und bestimmt, also ich finde, eine Literaturkritikerin könnte jetzt ganz anders auf das Buch gucken. Ich kann es nicht in dem Kontext lesen, der meine Lesegewohnheiten setzen, der meine Lesegewohnheiten widerspiegelt. So ein bisschen. Das ist für mich sehr stark aus der Komfortzone raus.
Mhm.
Wie ging es dir denn beim Lesen?
Ja, ich glaube, ich bin dann schon nerdiger da als du. Also wenn irgendwelche komischen Fach- und Sachthemen aufkommen, denke ich eigentlich fast immer erstmal, interessant.
Mhm.
Ne? Aha, erklär mir das, ne? Erzähl mir mehr über Architektur. Was hat, oder diese soziale Plastik laut diesem komischen Seto funktionieren soll, ne? Das finde ich völlig interessant. Ich hatte eher das Problem, dass bei den großen gewichtigen Themen, die ja auch ein bisschen miteinander verzahnt sind, das Ganze so fragmentarisch bleibt. Also es ist nicht nur fragmentarisch in der Erzählweise nachher, ne, dass man so ein bisschen den Faden verliert oder verlieren kann, weil die Figuren nicht mehr so wichtig sind. Also man denkt so, wie entwickelt sich das jetzt mit dieser Architektin? Und dann merkt man so, naja, ist jetzt gar nicht mehr so, also so einen riesen Charakterbogen kriegt die nicht. Ne? Mhm. Ein bisschen schon und dieser Takuto auch, aber es gibt nicht irgendwie so die klassische Dramaturgie mit einer Katharsis, einem Konflikthöhepunkt, einer Lösung. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das fand ich nicht so schlimm. Ich fand es nur ein bisschen schade, da ich das Gefühl hatte, dass diese Themen wie zum Beispiel, wie geht man mit Verbrechern um, Verbrechern und Verbrecherinnen, dass das so als Frage so hingeworfen und so ein bisschen skizziert wird. Ich aber über dieses Leben in dem Turm nur ganz, ganz wenig erfahre und auch nur wenig über die gesellschaftliche Debatte und denke, das ist aber jetzt nicht wirklich weit diskutiert. Ne? Und genauso ist es auch mit der KI nicht weit diskutiert und auch nicht mit der Architektur, eigentlich mit nichts. Es werden diese Fragen werden aufgeworfen und in so eine Balance gebracht. Das Buch lebt von ganz vielen Ambivalenzen, weil das ist super spannend, dass überhaupt nicht klar ist, weder ob die Autorin noch ob die Sarah Machina noch ob man selber diese Sprachzensuren oder Regelungen gut oder schlecht findet.
Mhm.
Ob man dieses Gefängnisprojekt gut oder schlecht findet. Ob man die Machina selber gut oder schlecht findet. Mhm. Ob man die Nutzung von KI gut oder schlecht findet. Das ist so doppelbödig hier geschrieben, dass man eigentlich nur so eine Verunsicherung spürt, die irgendwo zwischen, die Zukunft kann echt toll werden und die Zukunft wird ganz, ganz schlimm pendelt. Also es ist, das Buch schwebt so zwischen Utopie und Dystopie. Und das finde ich ziemlich cool und vielleicht will es auch nicht mehr als das. Für mich ist es dann intellektuell ein bisschen unbefriedigend, weil ich denke, über das eine Thema, wie gehen wir mit Verbrechern um? Da hätte ich gern noch mehr gelesen. Finde ich sauspannend.
Weil nämlich
die Frage wirklich gut ist.
Ja.
Wofür werden die Menschen eigentlich bestraft?
Mhm.
Ne? Und dann kommt natürlich direkt die Frage, glauben wir an einen freien Willen? Kann ein Mensch selber entscheiden, egal aus welchen Umständen er kommt, wie er mit den Situationen umgeht? Und wenn wir nicht an freien Willen glauben, was bedeutet das dann für unser Zusammenleben? Und was hat es mit der KI und dem Thema freien Willen auf sich? Ne? Das sind natürlich viele spannende Fragen, die da so rauskommen.
Und halt aber auch, was nützt Bestrafung und hilft nicht Mitgefühl viel mehr? Mhm. Also so dieses, den einzelnen Menschen im Kontext setzen, zu sehen, woher kommt er, warum hat er seine, also es wird ja auch, glaube ich, dieses Beispiel von, erinnere ich das richtig, mit einer Frau, wie das ist, wenn eine Frau ein Straftat begeht, aber aus Not heraus und so.
Ja, ist eine alleinerziehende Mutter, die sehr, sehr jung Mutter geworden ist. Das ist übrigens die Mutter von Takuto. Das hast du
mitbekommen. Die
ist dann da auch in diesem
Gefängnis. Genau, die ist auch in diesem Gefängnis, richtig,
und
richtig.
Und Takuto versucht einmal, dass der Makina zu erzählen, aber sie hört wieder nicht zu. Die ist wieder besoffen. Auch mit einem Bein mindestens im Alkoholismus. Neurotisch sowieso.
Ja.
Und sicherlich nicht die Riesensympathieträgerin. Also du mochtest sie, ich finde sie auch interessant, aber zur Warnung, viele Leute, glaube ich, werden bei der Figur auch stutzen. Und sagen so, was ist denn das für eine?
Also sagen wir mal nicht, dass ich sie ist mir jetzt nicht menschlich sympathisch.
Aber interessant.
Aber sie wäre eigentlich eine Figur, der ich gerne folge, weil ich schon diese Borstigkeit, die sie hat, interessant finden. Und natürlich würde ich mir dann eigentlich ein Buch wünschen, dass das jetzt nicht ist, was so zeigt, warum und wie und welche Menschen kommen doch an sie
Tokyo ran. Sympathy Tower, aber geschrieben von Ocean Wong.
Ja! Weil tatsächlich, das Setting fand ich mega cool. Ein Tokio, also gerade eigentlich auch dieses Gedankenspiel, dass ja dieses Stadion von Zaha Hadid, was hier immer wieder auch zitiert wird, beinahe hätte gebaut werden können, wo ja dann auch die Autorin in einem Interview auch gesagt hat, dass sie das selber als Gedankenspiel wahnsinnig spannend fand, wie was für ein anderes Tokio das wäre, wenn dieser Vulva-Bau dort wäre. Und das finde ich natürlich toll, so zu gucken, wie charakterisiert eine Architektur eine Stadt und wiederum dann auch die Menschen. Und ganz viele fliegen ja auch nach Japan, weil sie sich die Architektur angucken wollen. Und das fand ich schon als Setting super.
Ja, und es ist auch interessant, dass die Teile, die sie mit KI geschrieben hat, genau die Teile in dem Roman sind, wo die KI Antworten gibt. Also was eigentlich nur recht und billig ist, könnte man sagen. Ja. Ne? Also du lässt eine KI auftauchen und sagst, hey, bevor ich kulturelle Aneignung betreibe, lasse ich die KI für sich selbst sprechen. Ja. Ne? Und sie hat das, glaube ich, mit dieser Open AI gemacht, ne? Eine amerikanische Firma. Und ist dafür sehr kritisiert worden. Und es gab eine spannende Debatte. Und ich würde dich mal fragen, was du so glaubst, was es jetzt mit künstlicher Intelligenz in der Literatur auf sich hat und wie das so auch vielleicht schon in deinen Alltag als Lektorin und Verlagsmitarbeiterin, Literaturveranstalterin und so langsam hineinsuppt?
Ich benutze eigentlich bis jetzt selber KI eher aus Neugier und zum Testen und finde es total interessant, dass ja KI wahnsinnig gefällig in den Antworten ist und wahnsinnig bemüht ist, dass man eigentlich nicht wütend auf die KI wird.
So. Mag mich, hab mich
ja,
lieb.
Ja, genau, bitte zeig mir, dass ich das Richtige geantwortet habe. Mhm. Oder die lobt dann ein und für eine Frage. So, das ist eine gute Frage.
Ja.
Und
danke.
Das taugt mir nicht. Das ist nicht der Ton, den
du brauchst. Das taugt
damit
mir
ich
nicht.
Menschen ernst nehme, brauche ich eine Ernsthaftigkeit. Wobei das ja kein Mensch, sondern eine KI. Damit ich eine KI mag, brauche ich trotzdem einen ernsthaften Ton.
Ja, ein bisschen markanter müsste es sein.
Ja, ein bisschen markanter.
Ja.
Ich meine, ich kriege das eigentlich eher bei so Grafiker Jobs und sowas mit, dass es da ja mittlerweile einfach wichtig ist, zu lernen, mit KI einfach zu arbeiten und nicht dagegen zu arbeiten, sondern es einfach nutzen zu können als handwerkliches Tool. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann zum Beispiel beim Schreiben, dass irgendwann Menschen dazu tendieren, zum Beispiel ihre Manuskripte reinzutun und zu sagen, bitte ändere die Perspektive von Ich-Erzählerin zu eher sie. Aber da würde ich dann auch einfach ein Fragezeichen dran machen, weil natürlich wir füttern da mit genau solchen Sachen ja das Wissen der KI, wo ich einfach vorsichtig davor stehe. Ich bin keine Expertin. Ich muss sagen, dass mich jetzt momentan KI-Themen in Filmen und Büchern abstößt, wenn nicht sogar auf eine komische Art und Weise langweilt, aber aus dem Grund heraus, dass ich mir denke, ja, wir sind ja jetzt noch mittendrin in der Anfangsphase. Ich würde es erst eigentlich gerne in 10 Jahren mich damit beschäftigen, wenn wir genau wissen, welcher Umfang das genommen hat.
Okay. Also Science Fiction ist nicht so dein Ding, ne? Ja. Aber es ist doch schon so, dass Menschen, die als ÜbersetzerInnen tätig sind, weniger nachgefragt werden, weil die KI eine ganze Menge machen kann. Ich selber habe öfters so Werbetexte geschrieben. Das mache ich mittlerweile kaum noch, weil die tatsächlich gut von der KI gemacht werden können. Ich kann dann höchstens noch mal drüber gucken. Also da ist mein Auftragsvolumen um 80% geschrumpft innerhalb von 2 Jahren. Das ging also flott. Und ich denke, so bestimmte Groschenheftreihen oder auch so Fanfiction kann man auch als Verlag ganz gut mit einer KI schreiben lassen und dann nochmal eine Lektorin oder einen Lektor dran setzen.
Es werden ja auch Buchcover mittlerweile mit KIs gemacht, was ich
Plattencover,
auch,
genau. Jede Menge.
Finde ich alles nicht gut. Also finde ich alles fragwürdig.
Es ist einfach, es ist einfach so ein Hilfsmittel, das menschliche Arbeit und Kreativität oder Handwerkskunst in dem Bereich dann so ein bisschen ersetzbarer macht. Ich glaube, die Riku Dan hat im Interview gesagt, dass sie so ambivalent gegenüber KI steht. Sie findet, das ist einfach ein Werkzeug. Sie interessiert sich mehr für Menschen als für KI. Und sie sagt, man kann das halt für alles Mögliche benutzen. Und sie findet die Frage ganz spannend, wie die KI halt durch Menschen programmiert wird und durch Menschen lernt und auch wie wir dann wieder anfangen, so zu denken wie eine KI. Ne? Wenn man natürlich viel Wissen durch eine KI bekommt, dann wird man ja auch davon wieder in seiner Wahrnehmung und Weltsicht oder in seinen Gedanken geprägt. Also es ist eine Wechselwirkung. Ja. Ne? Und das ist ja ganz spannend, so wie es vielleicht früher, als das Pferd ein wichtiges Kulturmittel auch war, eine Wechselwirkung zwischen Mensch und Pferd gab, die voneinander gelernt haben sozusagen, oder zwischen Mensch und Hund, um auf mein Lieblingsthema zu kommen. oder zwischen der Schrift und dem Menschen, ne? Schreibgeräten, gibt es dann vielleicht da auch so eine Verbindung. Ich selber sehe das alles eher mit einer gewissen Beunruhigung. Nicht, weil ich per se technikfeindlich bin, also so deutsch bin ich da gar nicht. Aber was mir daran Sorgen bereitet, ist, dass einfach einige große Konzerne, die ganze Fülle an Daten haben, nutzen, auslesen, die KI damit füttern, wie man so sagt, und dann damit wieder irgendwie ihre Angebote auf die Menschheit loslassen und das eigentlich in der Hand von privaten Unternehmungen ist, die auch nicht unbedingt transparent arbeiten und die vielleicht von Menschen geführt werden, die ein Welt- und Menschenbild haben, das sehr stark mit Quantitäten und nicht mit Qualitäten arbeitet, das vielleicht auch sehr stark profitorientiert ist, das vielleicht auch sehr stark so eine utilitaristische Philosophie vertritt oder eine des größtmöglichen Nutzens für die größte Zahl, was immer erstmal ganz sympathisch klingt, was aber auch sowohl denkerisch als auch ethisch ein paar Fallstricke hat, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, das wird zu kompliziert. Und das dann alles, so diese etwas überspannte Erwartung der Auslesbarkeit von allem, die Welt eigentlich ärmer machen könnte. Bei allen Vorteilen, die es auch hat. Und natürlich ist immer, wenn eine neue Technologie auch beruflich so wichtig wird, es große Reibungsverluste gibt, dass es einfach Krisengewinner und Krisenverlierer gibt, so wie damals bei den Weberaufständen, als der elektrische Webstuhl, der mechanische Webstuhl eingeführt worden ist. Das sind dann erstmal Umbruchphasen. Und da wir momentan noch einige andere Krisen und Probleme auf dem Zettel haben, wovon der Klimawandel wohl das größte und übelste ist, aber eben verschiedene Machthaber in sehr großen Ländern mit sehr viel Militär auch eine wichtige Rolle spielen, wo man einfach das Gefühl hat, so die Hälfte dieser Staatenführer sind Psychopathen mindestens. Da denke ich mir, jetzt in dieses Szenario jetzt noch KI reingießen, wenn die Menschheit es noch nicht geschafft hat, ein Gemeinwesen so zu strukturieren, dass die Psychopathen nicht die Macht bekommen können. Also man müsste ja eigentlich eine große Demokratie oder ein großes Land so gestalten können, dass das Wohl der Mehrheit wirklich zentral ist oder dass sich der Erfolg der Gesellschaft daran bemisst, wie es den Menschen geht, die am schlechtesten gestellt sind. Und wenn innerhalb kürzester Zeit einige wenige Menschen das zu ihren eigenen Gunsten so umkrempeln können, dass das Leiden von Hunderttausenden scheißegal ist, dann würde ich sagen, haben wir noch ganz andere Aufgaben als Menschheit vor uns, als in so einem technischen Schlaraffenland zu leben.
Ja.
Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist, seit Jahrzehnten versprechen sie mir, ich muss weniger arbeiten, weil die Technik das alles macht. Die Computer machen's, die Roboter machen's. In den 60ern war so die Idee, ja, in der Zukunft arbeiten wir alle nur 4 Stunden am Tag und dann schweben hier die kleinen Raumschiffe lang und servieren uns lustige Snacks, während der Roboter irgendwie den Straßenweg fegt und so. Die Leute arbeiten heute genauso viel wie unsere Eltern, sind noch viel erschöpfter, weil sie auch in der Freizeit immer noch auf ihr Diddle-Ding da gucken und noch vom Chef angerufen werden in der Nacht, so ey, burn for it. Und auch die Ansprüche auch noch höher geworden sind. Und gleichzeitig kannst du mit einem Gehalt keine Familie mehr ernähren, sondern beide müssen arbeiten. Es sei denn, du bist irgendwie Chefarzt oder was weiß ich. Und ich denke, ja, was ist denn so Tolles aus dieser Technologisierung rausgesprungen?
Ja, jetzt. Und ich glaube, also da wünsche ich mir, und ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass ich manchmal so zurückschrecke bei KI, die, also bei Büchern oder Filmen, wo KI eine Rolle spielt, weil ich mir denke, ich wünsche mir eigentlich einfach nur eine Entzauberung des Themas. Also.
Das ist auch ein schwieriges Thema für Filme, weil KI sowas Abstraktes ist.
Naja, ich meine, welchen Film ich tatsächlich sehr mochte.
Mission Impossible 8, nein, Entschuldigung.
Der Film Her damals.
Ja, der war toll.
Der war toll, da war ja sehr, da verliebt sich ja ein Mann in eine KI im Grunde.
Ja, in so ein Chatbot.
In seinen Chatbot, gesprochen von Scarlett Johansson, da würde sich ja jeder verlieben. Und den fand ich damals noch toll, weil er was Unschuldiges irgendwie noch hatte.
Und auch so ein utopisches Potenzial mit einer melancholischen Note. Ne?
Ja, genau, so, das mochte ich.
Die entwickelt sich ja immer weiter und spricht dann irgendwie mit 100.000 gleichzeitig.
Genau.
Und da sieht man so, wie der Mensch so klein und unbedeutend wirkt im Vergleich zu dieser riesigen Rechenmaschine. Und einsam.
Und
das
einsam.
War er vorher schon und dann ist das wieder.
Und dann ist das wieder. Und dann dachte ich, ach, okay, KI macht das, oder so, also in dem Fall ja, KI macht das auch nicht besser, sondern lässt die Menschen auch immer noch einsam zurück. Die sind davor einsam, danach einsam und währenddessen auch nur ein bisschen neugierig, aber trotzdem
aber das
einsam.
Das Internet hat doch Menschen total von der Einsamkeit geheilt.
Das stimmt.
Willst du mich verarschen? Das war ein Witz.
Ja, aber ich finde schon, dass das Internet dazu in der Lage ist, Menschen zusammenzubringen auf eine tolle Art und Weise.
Das
und
ist durchaus möglich, aber es hat die Einsamkeit auf einer anderen Ebene dann doch wieder verstärkt.
Ja, wobei ein Thema, das ich ja sehr mag, ist verbindender Humor im Internet über Grenzen hinweg.
Ja.
Das finde ich immer wieder erstaunlich, dass man
mit wildfremden Menschen lacht über ein Katzenmeme.
Ja. Das, also
aber
da,
ist das etwas, was Einsamkeit im Alltag erträglicher macht oder was sie wirklich behebt? Ich würde sagen, ersteres.
Ja, es macht es erträglicher, aber vielleicht, um nochmal auf Ocean Wong zurückzukommen, ist es doch irgendwie schön, der Gedanke manchmal, dass Menschen auf der ganzen Welt dieses vielleicht gerade lesen und auch vielleicht über die gleichen Themen berührt sind wie wir hier. Die das Buch lesen und
auf jeden Fall
eine andere, bisschen andere Welt ist. Ich weiß nicht, ob das
ist. Man könnte auch mit diesem Buch im Gepäck durch die USA reisen und jeder, der einen auf das Buch anspricht, mit dem kann man dann ein längeres Gespräch führen.
Genau.
weil da viele Themen drin sind, die in den USA bestimmt heiß diskutiert werden, natürlich hier auch, aber da ist die Spaltung der Gesellschaft, wie man es so nennt, ja nochmal ein bisschen krasser. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Zum einen, KI benutzen, schön und gut, das frisst wahnsinnig viel Strom. Wenn das viele Leute machen, Strom braucht Energie. Energie entsteht durch Ressourcen. Ressourcen sind endlich. Denkt darüber nach, ihr Lieben. Sprach er in sein Mikrofon bei der Aufnahme. Und was ich dann noch sagen wollte, ist, dieses ganze Thema, wie spricht man richtig, ist in dem Buch von Riku Dan schon sehr, sehr wichtig, dass sie zum Beispiel Toiletten genderneutral nennen wollte, aber dann sagt der Auftraggeber, nein, wir nennen sie genderlose und sie hat dann ein Problem und sagt sich so, warum ist das so? Ist genderneutrale nicht eigentlich vielleicht progressiver als genderlose, weil Geschlecht gibt's ja doch? Oder und das sind so Feinheiten in den Debatten, die wir halt auch heute zunehmend kennen. Jetzt gerade ist ja eine Autorin vom Leikam Verlag sozusagen oder ein Text von ihr aus einer Anthologie wieder rausgeschmissen worden, weil andere Feministinnen, in Anführungszeichen oder auch nicht, auf einen Artikel von dieser Gertraud Klemm hingewiesen haben, der im Standard 2023 erschienen ist mit dem Titel Frauen zwischen Barbie, Flinter und Terf oder die Frau zwischen Barbie, Flinter und Terf. Und da geht sie so diese verschiedenen Begriffe, mit denen Frauen in progressiven Debatten belegt werden, um auch nicht, um genderfluide Konzepte zu unterstützen und so durch. Und ich fand, das war ein lesenswerter, diskussionswürdiger Artikel. Aber andere haben das so wahrgenommen, als dass da jemand im Prinzip nicht transfreundlich genug ist oder nicht progressiv genug an der Begriffsbildung mitwirken will und dass die ein schlechter Mensch ist und deswegen in dieser feministischen Anthologie bitte nicht mehr vertreten sein sollen. Und da sieht man, wie fein ziseliert jetzt die Debatten um einzelne Wörter sind und wie voraussetzungsreich der Diskurs bereits geworden ist, dass dann bestimmte Begriffe, die andere noch nie gehört haben, wenn sie leicht abweichen, schon verraten, du bist nicht ganz auf Linie, du bist nicht ganz einer von unserer, ich sag's mal böse, Sekte.
Naja, beziehungsweise es geht ja sogar so weiter, dass bei bestimmten, also es wird einfach sehr schnell vom Wort feindlich gesprochen. Also, dass es dann gar nicht mehr um Kritik oder fragend ist, sondern dass dann bestimmte Äußerungen einfach sehr schnell als feindlich natürlich wahrgenommen werden können und ja.
Geframed.
Ja, ja.
Und natürlich, diese Debatten kommen vor allen Dingen aus den universitären und kulturellen Zirkeln in den USA, aber mittlerweile eben auch hier. Und spannend finde ich, sich zu überlegen, wie das wohl in Japan ist. Und durch das Buch von der Riku Dan habe ich so ein bisschen gedacht, ja, da ist zum Beispiel eine Debatte, wie viel englische Lehnwörter benutzen wir? Also die haben ja ein Schriftsystem, das einmal aus Zeichen besteht, das sind diese Kanji. Ne? Und dann gibt es das Katakana-Schriftsystem, das ist eine Silbenschrift, die aber arabische Buchstaben, nicht arabische, römische Buchstaben, arabische Buchstaben,
lateinische
Buchstaben. Jetzt bin ich völlig lost.
Buchstaben.
A, B, C.
Buchstaben.
Ja, genau, das Wort habe ich gesucht. Ich meinte Buchstaben. Es kann doch so einfach sein. Benutzen, ne, so wie halt dann, ja, Makina. Und da gibt's diese Tendenz in Japan, englische Begriffe zu nehmen, wie Computer und dann Computeru oder sowas zu sagen, weil die halt immer Silben mit dem Vokal drin brauchen. Ne? Dann wird das eben ja eingemeindet, aber ist ein Lehnwort.
Ja.
Und die Architektin hier denkt darüber nach, ja, wenn alles nur noch zu Lehnworten wird, dann stirbt das spezifisch Japanische aus und damit aber auch eine ganze Welt, eine ganze Kultur, eine ganze Mentalität. Und das ist natürlich irgendwie ja vielleicht ein bisschen überspannt, aber es gibt's ja auch im Deutschen Leute, die sich gegen die englische Sprache, die so viel benutzt wird, wehren. Die Japaner sind ja ohnehin sehr versessen auf das eigene und vorsichtig mit fremden Einflüssen, gleichzeitig auch ganz offen für fremde Einflüsse. Und dieser Widerspruch oder dieses Thema, was geben wir von Sprache auf, wenn wir was Neues dazunehmen, findet eben auch in Japan statt und eben auch in diesem Roman. Also diese Debatte, meine Güte, ich verzwirbel mich hier heute.
Naja, und aber auch einfach hier, also gibt's ja hier auch diese Debatte von,
wie die deutsche Sprache sein muss.
Genau,
was darf
genau.
sich verändern und welchen Preis hat das? Und das ist eigentlich natürlich ein Kampf um Deutungshoheit über die Wirklichkeit.
Ja.
Wie sollen wir die Wirklichkeit beschreiben? Und das ist natürlich eine hochliterarische Frage.
Das ist eine große Frage und ich denke mir aber, um auf das Anfangsthema vielleicht auch nochmal zurückzukommen, geht es ja vielleicht einfach, wie kann man, also könnte auch die Frage sein, wie kann man eine Sprache des Mitgefühls vielleicht auch machen? Also eine Sprache, die einfach offen ist, für jeden verständlich ist und nicht kalt daherkommt.
Ja, das bringt mich noch auf den Gedanken. Dass du Mitgefühl erwähnst, finde ich super. Denn so wie ich das Buch gelesen habe, ist diese Sarah Makina von dieser Vergewaltigung insofern ja gezeichnet oder beeinflusst, weil ihr Freund das an ihr begangen hat und ihr deswegen ihr Umfeld, also Eltern, Freunde, Freundinnen, was weiß ich, gesagt haben, das konnte keine Vergewaltigung gewesen sein. Und sie sagt dann ja so lakonisch, ach ja, dann war es keine Vergewaltigung. Und wir wissen, dass sie sich da total durch diese Sprachregelung missachtet und verletzt fühlt. Und das vielleicht noch schlimmer ist als die Vergewaltigung selber, dass ihr Umfeld ihr sagt, nee, was du erlebt hast, das war jetzt aber keine Vergewaltigung, weil das geht nur, wenn er nicht dein Freund ist. Ne? Das ist in Japan vielleicht so ähnlich, wie das in Deutschland mal war. Da gab es auch die Vergewaltigung in der Ehe nicht, weil das ja
nicht möglich
da ist. Da sind die Grenzen ja so fließend. Ja, mal hast du Sex mit deinem Mann und du willst es und mal hast du Sex, hat er Sex mit dir und du willst es nicht.
Ja,
aber das ist doch keine Vergewaltigung.
Ja, das ist schrecklich.
Und das wird halt so lakonisch hier erzählt und ich denke aber, das ist ganz, ganz wichtig, weil es da eigentlich, so sehe ich das zumindest, nicht um die Sprachregelung geht, sondern darum, ob ich die Wahrnehmung eines anderen Menschen, wie immer er es formuliert, ernst nehme.
Mhm.
Und ob ich zuhöre, ob ich einem Betroffenen Raum gebe oder ihm sage, nö, deine Wahrnehmung ist nicht wichtig.
Ja.
Die zählt nicht, weil wir haben ja hier gesellschaftlich eine Regelung dafür. Und ich glaube, dass wir das, jetzt wird es noch ein bisschen pastoral am Ende, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren sollten bei allen Überlegungen, wie wir Sprache so regeln, dass möglichst wenig Leute diskriminiert werden und dass irgendwie alle glücklich und gut erzogen bis ans Ende ihrer Tage zusammenleben. Dass es auch einfach darum geht, Menschen, egal wie sie reden, zuzuhören und zu versuchen, sie zu verstehen und nicht sofort zu sagen, du hast das und das gesagt, deswegen bist du so und so, das habe ich sofort, ich kann dir eine gesamte Charakteranalyse von dir erstellen. Klar, man hat nicht die Zeit und die Kraft im Internet, sich auf die Leute mal einzulassen, deswegen schalte die Scheiße dann halt ab. Aber im echten Leben lernt man doch Menschen durch Sprache erstmal kennen und vielleicht hat jeder Mensch ein bisschen eine eigene Sprache und man lernt dann erstmal die Vokabeln und ist neugierig darauf und nicht darauf bestrebt, irgendwie allen Menschen eine Spracherziehung angedeihen zu lassen. Aber ja, ich denke auch ein bisschen ins Unreine. Ich war schon mal konzentriert an Nefeli, ich sag, wie es ist.
Ich finde das eigentlich sehr halbwegs doch. Nein, du hast recht.
Schön, dass du ehrlich bist, du genderneutrale.
Ich werde vielleicht jetzt zum Abschluss noch eine kleine Stelle daraus vorlesen.
Ich wollte dich darum bitten.
Genau.
Super.
Es geht da um diesem Treffen mit diesem Journalisten.
Dem Max Klein.
Ja.
Yeah.
Nachdem Max und ich mit dem Aufzug zu meinem Zimmer im 11. Stock gefahren waren, ging ich mir sofort die Hände waschen. Wollen Sie sich auch die Hände waschen? Fragte ich. Ah, ich verstehe, sagte er und ging folgsam ins Bad, wo er energisch den Seifenspender betätigte. Rieche ich? Man hat mich in Japan schon öfter auf meinen starken Körpergeruch angesprochen. Es geht schon, solange Sie sich jetzt die Hände waschen. Ich finde Ihre Landsleute zu intolerant in dieser Hinsicht. Um ehrlich zu sein, haben mich sowohl Naomi als auch Kyoko wegen meines Körpergeruchs abserviert. Tut mir leid, wenn er Ihnen unangenehm ist. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Es machte einen guten Eindruck auf mich, dass Max sich so gründlich die Hände wusch, also holte ich ihm ein Bier aus dem Kühlschrank.
Mhm. Ja, ist auch ein Thema in Japan. Starken Körpergerüche der Fremden.
Ja, ich konnte das nachvollziehen und ich fand aber diese direkte Art und Weise fand ich ganz gut und habe mir dann auch vorgenommen, ja, manchmal ist es aber vielleicht auch wirklich gar nicht verkehrt, Menschen darauf hinzuweisen.
Mhm.
Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das
habe ich ein bisschen Angst, dass unsere Beziehung in Zukunft stark belastet wird, weil dieser Blick gerade, ja, und jetzt auch dieses Lachen, dieses glockenhelle,
nein,
schöne Lachen. Komm, Nefeli, bevor es noch schlimmer wird, beenden wir diese Sendung. Was soll's denn? Wir sehen uns ja eh bald wieder.
Richtig.
Zur 55. Folge dann.
Sehr gut. Und jetzt
bleibt
uns
gewogen.
Beide die Hände.
Schreibt uns, was ihr von den Büchern denkt.
Man kann auch Kommentare schreiben bei Spotify. Das fände ich auch gut.
Kommentiert mal so voll rein.
Ja.
Wir glauben an euch.
Ja.
Ihr seid für uns wie ein Team im Homemarket.
Team.
Ja.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.